SRF 3.
'88 und kein bisschen müde, in Tunesien wird ein politisches Urgestein zum neuen Präsidenten gewählt. Was lange währt, wird endlich gut. Die Swiss hat sich mit dem Pilotenverband Aeropairs geeinigt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mexiko versinkt in Gewalt und nun redet die katholische Kirche der Regierung ins Gewissen. Wo bleibt bloß der Schnee? Es ist keiner in Sicht. Morgen wird es weiter meist sonnig bei 6 Grad im Norden und 10 im Süden. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Von Tunesien aus startete der arabische Frühling. Tunesien wurde zum Vorbild für die arabische Welt und jetzt hat Tunesien gewählt. Zum ersten Mal seit dem Sturz von Diktator Ben Ali vor 4 Jahren fanden freie Wahlen statt. Neuer Staatspräsident, das ist seit einer Stunde klar, wird der 88-jährige Bejid Kaid Essebsi. Bei mir im Studio ist jetzt Auslandredaktor und Tunesien-Kenner Daniel Voll. Daniel Voll, warum wählt eine so junge Demokratie, die mitten im Aufbruch ist, einen, sagen wir es ehrlich, so einen alten Mann zum Präsidenten?
Weil es zu Bejid Kaid Essebsi eigentlich gar keine Alternative gab. Die Wahlen für das Parlament vor 2 Monaten und des Präsidenten jetzt waren eigentlich eine Richtungswahl. Das Volk hatte genug von der islamistischen Regierung der letzten 3 Jahre. Das heißt, es wollte auch eine Trennung von Religion und Politik, wie es in Tunesien seit Jahrzehnten eigentlich war. Dafür stand Essebsi einerseits durch seine Vergangenheit als ehemaliger wichtiger Mitarbeiter von Staatsgründer Bourguiba, der diese Trennung, diese Politik begründet hat in Tunesien. Und er steht auch für seine Gegenwart, nämlich als Gründer von Nida Tunis, der Partei, die vor 2 Monaten stärkste Bewegung im Parlament geworden ist und sich mit dieser Abgrenzung von Politik und Religion profiliert hat.
Sie sagen, das Volk wollte Essebsi. Wer hat ihn denn überhaupt gewählt?
Ich denke, hinter Essebsi steht vor allem die Mittelschicht aus den größeren Städten, steht das Bürgertum, stehen politisch Liberale, auch große Teile von Politik und Wirtschaft. Weil ihm die Trennung von Politik und Religion eben wichtig ist. Für den bisherigen Interimspräsidenten Moncef Marzouki dagegen haben eher die benachteiligten Regionen des Südens und die Bevölkerung auf dem Land gestimmt.
Und jetzt warten da einige Herausforderungen auf Essebsi. Welche?
Die größte Herausforderung ist sicher die Bewältigung der tiefen Wirtschaftskrise, der starken Teuerung, der hohen Arbeitslosigkeit, einer Krise, die in Tunesien schon längst vor der Revolution bestand. Sie war eigentlich der Auslöser des Sturzes von Ben Ali. Und dann steht Tunesien aber auch von außen her unter Druck. Es braucht Strukturreformen, sagen zum Beispiel die internationalen Institutionen wie Währungsfonds und Weltbank, die wichtige Kreditgeber von Tunesien sind und zum Beispiel wollen, dass der Staat das Subventionssystem für Lebensmittel wie Brot zum Beispiel abbaut. So, das kann nur unter großen sozialen Spannungen stehen und da wird die große Herausforderung sein, da einigermaßen ein Gleichgewicht, das auch sozial verträglich ist, zu schaffen und dieses Problem quasi ohne große Unruhen zu lösen.
Was für ein Tunesien will denn die junge Generation, die die Revolution überhaupt ins Rollen brachte? Was ist dir wichtig?
Eigentlich könnte man das in einem Wort sagen: Jobs. Die Jungen, die sind sehr stark von der Arbeitslosigkeit betroffen, vor allem die gut Ausgebildeten, die ist bis zu 30% nach dem Studienabschluss. Und sie wollen vor allem Arbeit, sie wollen eine Arbeit, die auch ihrer Ausbildung entspricht. Und ich denke, die Ausgrenzung, die sie empfinden, diese soziale Ausgrenzung der Arbeitslosigkeit, das hat sich an diesem politischen Unmut ausgedrückt, dass sie eben gar nicht mehr wählen gegangen sind. Und dies muss die Regierung sicher auch lösen.
Also Tunesien steht vor einem weiten Weg noch. Besten Dank für diese Ausführungen, Daniel Voll. Der Ölpreis sinkt und was passiert mit dem Benzinpreis in naher Zukunft? Diese Frage stellen wir gleich. Zuerst jetzt aber die gute Nachricht, was die Piloten in unserem Land betrifft. Thomas Fuchs.
Die Geschäftsleitung der Swiss und der Vorstand des Pilotenverbandes Aeropairs haben sich auf die Grundlagen eines neuen Gesamtarbeitsvertrages geeinigt. Swiss-Sprecherin Sonja Ptasek.
Es fanden in den letzten Wochen unterschiedliche Gespräche statt. Die Gespräche waren insgesamt sehr schwierig, aber letzten Endes hat man sich auf ein Ergebnis mit dem Aeropairs-Vorstand geeinigt, das einen Kompromiss darstellt aus verschiedenen Faktoren.
Die Swiss-Piloten arbeiten künftig länger und flexibler. Dafür werden Kündigungsschutz und Karrieremodell verbessert. Unter dem Strich hätten die Piloten beträchtliche Zugeständnisse gemacht, sagt Henning Hoffmann, der Geschäftsführer der Gewerkschaft Aeropairs.
Zwar, das sind Zugeständnisse, die wir als Investition in die Zukunft betrachten. Und es ist so, dass wir im Rahmen von einer gewissen Mehrarbeit und einer Flexibilität unseren Beitrag leisten, damit die Swiss in eine gesündere und noch bessere Zukunft fliegt, als sie es jetzt schon tut.
Die Details des neuen Gesamtarbeitsvertrages zwischen Swiss und Europass sollen nächste Woche ausgehandelt werden. In Italien haben Antiterroreinheiten 14 mutmaßliche Neofaschisten festgenommen. Ihnen werden laut Medienberichten unter anderem die Vereinigung zu terroristischen Zwecken und Aufhetzung vorgeworfen. Die Gruppe habe gewalttätige Aktionen geplant auf Richter, Politiker und Polizisten. Papst Franziskus geht mit seiner Kurie, also mit der Verwaltung der katholischen Kirche, hart ins Gericht. Beim jährlichen Weihnachtsempfang warf er Mitgliedern des höchsten Verwaltungsorgans Gier, Machtstreben und Reformunfähigkeit vor. Intrigen und Karrierestreben hätten die Kurie krank gemacht. Dieser ist traditionell von italienischen Geistlichen dominiert. Airbus hat das erste Exemplar seines neuen Langstreckenflugzeugs A350 ausgeliefert. In Toulouse übernahm Qatar Airways den neuen Hoffnungsträger von Airbus. Der A350 soll den Dreamliner 787 des anderen Großherstellers Boeing konkurrenzieren. Airbus baut den zweistrahligen A350 am Firmensitz in Toulouse zusammen. Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Sri Lanka fast 300.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Dies gab das Katastrophenschutzzentrum in der Hauptstadt Colombo bekannt. Viele müssten in Schutzunterkünften ausharren oder in Schulen, Tempeln und Gemeindehäusern. Die Lage könnte sich in den nächsten Tagen noch verschlimmern, da weitere Gewitter erwartet werden. Der ehemalige Schweizer Bandleader Benny Rehmann ist 78-jährig gestorben. Rehmann, der selbst Trompete spielte, feierte mit verschiedenen Formationen Erfolge, insbesondere in den 70er, 80er und in der ersten Hälfte der 90er Jahre. 2012 wurde er für sein Schaffen mit dem Iren Prix Valo ausgezeichnet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 9.017 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls um 0,5%. Der Euro wird zu 1.2018 gehandelt, der Dollar zu 98,11 Rappen.
Info 3 Abend.
Benzin ist in der Schweiz im Moment günstig. So günstig wie schon seit Jahren nicht mehr. Doch die Konsumentenschützer, die sind noch nicht zufrieden. Sie fordern, dass der Benzinpreis noch weiter fällt. Thomas Oberer.
Der Preis für bleifreies Benzin ist in der Schweiz so tief wie seit 5,5 Jahren nicht mehr. Roland Bielang, der Geschäftsführer der Erdölvereinigung.
Ich habe gestern auch eine kleine Reise durch die Schweiz gemacht. Der Preis ist bei 1,50 bis 1,52.
Der Grund, der Preis für ein Fass Rohöl der Marke Brent ist seit Mitte Juni um rund 50% gefallen. Trotzdem ist der Benzinpreis in der Schweiz dagegen bis heute nur um rund 17% gesunken. Das gefällt den Konsumentenschützern natürlich nicht. Sie fordern endlich einen tieferen Benzinpreis. Das sei nicht möglich, sagt die Erdölvereinigung. Der Steueranteil beim Benzin sei mit 85 Rappen zu hoch. Der Spielraum deshalb klein.
Das heißt, das ganze Marktspiel findet auf den übrigen, sagen wir mal, 85 Rappen statt, die der Benzinpreis hatte im Sommer. Und schon deswegen kann das Ausmaß niemals so groß sein wie beim Rohölpreis der Fall.
Analysten erwarten für die nächsten Wochen einen weiter sinkenden Rohölpreis. Ist also davon auszugehen, dass auch die Benzinpreise in der Schweiz weiter fallen? Der Geschäftsführer der Erdölvereinigung, Roland Bielang, bleibt vorsichtig.
Das würde ich so nicht sagen. Sie können sich darauf einstellen, dass der heute günstige Preis eine Weile bleiben wird.
Das Schweizerische Konsumentenforum appelliert an die Autofahrer, sie sollten vorerst konsequent die Preise vergleichen und einfach dort tanken, wo es am billigsten ist. Das erhöhe den Druck auf die Benzinfirmen, vielleicht doch noch ein wenig nach unten zu korrigieren.
Info 3 Abend.
Mexiko ist ein gefährliches Pflaster. In den letzten Jahren wurden rund 20.000 Menschen entführt und ermordet. Noch immer unklar ist der Fall von 43 Studenten, die verschwunden sind. Mit größter Wahrscheinlichkeit sind sie dem organisierten Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Gewalt im Land sei unfassbar und unhaltbar, sagte kürzlich der Papst. Jetzt fordert die katholische Kirche Mexikos die Regierung auf, zu handeln. Franco Battel.
Dass sich die Kirche direkt und massiv in die Politik einschaltet, ist auch in Mexiko selten geworden. Gestern aber hat der Kardinalerzbischof von Mexiko-Stadt genau das getan. Die Regierung von Präsident Peña Nieto solle ihre Politik ändern und etwas tun gegen die Gewalt und die Straflosigkeit im Land. Endlich, möchte man anfügen. Doch das sagte der Geistliche nicht, sondern er fuhr fort, auch Papst Franziskus verfolge die Geschehnisse in Mexiko mit Sorge. Tatsächlich hat sich die Lage in Mexiko in den letzten Monaten zugespitzt. Nicht, weil die Zahl der Opfer gestiegen wäre, die ist hoch und bleibt hoch, sondern weil der Staat völlig hilflos zusieht, wie das organisierte Verbrechen zum Teil mit direkter Hilfe staatlicher Organe entführt, erpresst und mordet. Dabei sind die 43 verschleppten und mit größter Wahrscheinlichkeit ermordeten Studenten nur der bekannteste von vielen solchen Fällen. Wie die katholische Kirche festhält, hat die Regierung bisher tatsächlich wenig gegen die weit verbreitete Gewalt unternommen. Vor allem versuchte sie, das Thema aus den Medien, aus der alltäglichen Berichterstattung zu bringen. Doch dieser Kniff war zu simpel, um wirklich zu wirken. Mit den verschwundenen Studenten tauchte das Thema wieder auf und damit auch die Ohnmacht der Regierung. Ihre Taten und Konzeptlosigkeit dem organisierten Verbrechen gegenüber wurde und wird jeden Tag überdeutlich. Die katholische Kirche weist darauf hin, dass auch katholische Priester zu den Opfern gehören. Tatsächlich werden Priester in Mexiko häufig bedroht und, wenn das nichts nützt, aus dem Weg geräumt. Mexiko sei für Priester das gefährlichste Land ganz Südamerikas. Da Polizei und Justiz oft schwach und selbst korrupt sind, werden solche Verbrechen kaum gesühnt, was die Täter zur Wiederholung oft geradezu animiert. Allerdings ist dafür auch die katholische Kirche mitverantwortlich. Sie hat in den letzten Jahren herzlich wenig dafür getan, der Straflosigkeit in den eigenen Reihen entgegenzutreten. Viel zu lange deckten Äbte, Bischöfe und Kardinäle, Priester, die Kinder oder Jugendliche sexuell ausbeuteten. Gewalt und Gesetzlosigkeit bleiben in Mexiko weit verbreitet, mitunter auch bei denen, die genau das kritisieren.
Das war Info 3 News und Hintergründe. Kompakt online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.